Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Episteltext, den wir gerade gehört haben, ist auch unser Predigttext. Und der ist eigentlich auf den ersten Blick gar nicht dazu angetan, dass man ihn hört und sofort Teile zumindest davon behält. Deswegen lese ich ihn nochmal vor. Dafür halte uns jedermann. Für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nicht bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Liebe Schwestern und Brüder, irgendwie hat man zuerst auf den ersten Blick den Eindruck, der Text passt doch nicht in die Adventszeit. Wir wollen doch in der Vorbereitung auf Weihnachten, in der so viel zu tun ist, was Beruhigendes, was Tröstliches hören. Und dann so etwas. Aber so ist es im Leben, man kriegt nicht immer das, was man erwartet. Und wir haben letztlich auch in unserer Kirche gerade beides. Wir haben die roten Kerzen am Adventskranz, die darauf hindeuten, dass wir uns der Erinnerung an die Geburt Jesu nähern. Wir haben die Weihnachtssterne auf dem Altar. Und gleichzeitig haben wir aber auch das violette Antependium hier an der Kanzel, unten am Lesepult und als Altarabdeckung. Und ich stamme ja aus einem Geschäft, wo es mit Textilien und Farben umging, ne? So Nähseiden und Zeug. Und zu meiner Kindheit hat man zum Beispiel gesagt, Rot und Lila, das sind Farben, die beißen sich, die darf man nicht zusammentragen. Und genauso, ja, ihr zwei, ja, die beißen sich jetzt nicht, ne? Aber... Aber genauso ist es auch auf dem, mit den roten Adventskranzkerzen. Da ist so dieses angenehme, warme Gefühl, Weihnachten kommt, wir freuen uns auf die Geburt Jesu. Aber in der Adventszeit ist eben violett gedeckt, wie man so schön sagt. Und violett ist das Zeichen dafür, dass wir uns in einer Zeit befinden, die man als Bußzeit bezeichnet oder als Zeit der Besinnung auf unser Leben, auf unsere Lebensführung und wie es weitergehen kann. Und von diesem Lila aus betrachtet, diesem Violett aus, dann hat unser heutiger Predigttext schon einen Sinn. Man könnte nämlich mit einer Überschrift überschreiben und die lautet: Kein Recht zum Richten. Paulus verwahrt sich dagegen, von Menschen gerichtet zu werden und versucht zumindest selber nicht zu richten. Und wenn wir diese Überschrift uns mal so auf der Zunge zergehen lassen, kann man natürlich sagen, was haben wir mit Richten zu tun? Keiner von uns ist Richter, keiner Staatsanwalt oder Rechtsanwalt. Aber wie oft richten wir denn an jedem Tag? Wir fällen doch Urteile, ganz schnell sogar. Da lesen wir in der Zeitung einen Bericht von irgendeinem Ereignis und sofort schießt uns durch den Kopf, der Kerl gehört hinter Schloss und Riegel. Oder es geschieht etwas und wir denken sofort, sowas müsste verboten werden. Also wenn ich das Sagen hätte, denen würde ich das Handwerk schon legen. Wir sind doch schnell dabei. Na, der könnte aber das Unkraut in seinem Garten auch einmal ausreißen, ne? Und die Rabatten vorm Häuschen, hört's auch raus, und dann muss der Rindenmulch wieder geglättet werden. Es geht ganz schnell, wie wir am Urteilen manchmal am Verurteilen sind. Wir bewerten, um ein anderes Wort zu verwenden, ganz schnell uns gegenseitig. Und wie oft sitzt man so zusammen, hat vielleicht noch die Nachrichten im Hinterkopf und hat ganz einfache Lösungen für die größten Probleme dieser Welt und kommt dann zu dem Schluss, na, diese Politiker müssen ja alle bescheuert sein, dass sie auf diese Lösung nicht kommen, die wir am Stammtisch hergekriegt haben. Geht doch ganz schnell. Und schon haben wir uns wieder in die Urteilsfindung eines Richters begeben. Wie schnell hat man sein Urteil über den Kollegen oder die Kollegin, die die Arbeit anders macht als man selber? Kann ja nicht so gut sein, macht's anders. Tausend Beispiele gibt's, wo wir versucht sind zu richten. Das kann auch in der Kirchengemeinde passieren. Da gibt's Gemeinden, in denen es unterschiedliche Frömmigkeitsströmungen gibt. Und jede meint, sie hat allein das Recht der Wahrheit gepachtet und die anderen liegen falsch. Dass sie sich nicht sehen als Teil eines Ganzen, das erst durch die Fülle harmoniert, sondern im Konkurrenzdruck stehen. Gibt es heute noch in vielen Gemeinden. Und war letztlich auch der Auslöser für unseren Predigttext. Denn die Gemeinde in Korinth war so eine sich gegenseitig richtende bis verurteilende Gemeinde, in der es vier verschiedene Strömungen gab, die um Einfluss und Macht kämpften. Und die Vertreter dieser Gruppierungen haben sich dann gegenseitig gegeneinander ausgespielt. Es ist ungefähr 20 Jahre her, dass Jesus gestorben ist. Und in diesen 20 Jahren hat die Gemeinde in Korinth gelernt, wie man Eitelkeiten pflegt, wie man Anhänger gewinnt, wie man der eigenen Gruppierung zu mehr Ansehen verhilft und wie man versucht, möglichst die Nase vorn zu haben im innergemeindlichen Machtkampf. Und jede dieser Gruppierungen innerhalb der Gemeinde von Korinth hielt natürlich nur ihre eigene Anschauung für die einzig wahre. Und genau da wird Paulus gefragt, der diese Gemeinde ja gegründet hat. Sie sind sozusagen seine geistlichen Kinder und er behandelt sie auch so, wie man streitende Kinder behandelt. Er möchte eben nicht, dass die Einheit der Gemeinde gefährdet wird. Und deswegen stellt er Regeln auf, wie man das als Eltern auch macht mit den Kindern. Klare Kriterien für das Gemeindeleben, wie die Mitarbeiter in der Gemeinde miteinander umzugehen haben. Und das Ganze kann man nachlesen in dem Kapitel, das unserem Predigttext vorangeht. Paulus sagt da, ich habe gepflanzt, Apollos, einer seiner Mitarbeiter, hat gegossen, aber Gott allein hat das Gedeihen geschenkt. Weil Gott es ist, der das Eigentliche bewirkt. Da folgert Paulus draus, deswegen darf keiner über den anderen richten. Keiner darf über den anderen ein Urteil fällen, weil er damit auch das Wirken Gottes negativ kritisieren würde. Und Paulus, der befürchtet natürlich, wenn er also den Leuten in Korinth da so ein bisschen Druck macht, ihr dürft nicht richten, der denkt natürlich, dass er da auch eine Antwort kriegt. Und wenn man sozusagen vermittelnd in einen Konflikt eingreift, ne, wenn sich zwei streiten, kriegt der Dritte die Prügel, das befürchtet Paulus, macht er sich an einer anderen Stelle auch ein Stück weit unangreifbar, indem er sagt, ich bin mir nichts bewusst, also ich habe keinen Fehler gemacht. Und wenn ich einen gemacht habe, dann obliegt es allein Gott zu richten. Aber ich bin mir keines Fehlers bewusst. Und das ist eigentlich eine ganz gesunde Haltung. Da ist er sehr unabhängig. Also es ist ihm eigentlich egal, ob die Köpfe in den Gruppierungen in Korinth sagen, ja, Paulus, schön, du bist einer von uns und du sagst das, was wir hören wollen. Nö, er sagt, ich sage euch das, was richtig ist, ob ihr es hören wollt oder nicht. Damit hat er eine ungeheure Freiheit und das ist schon faszinierend. Und er sagt deswegen, ich bin mir zwar nichts bewusst, aber es gibt einen, der mich richtet, das ist Gott allein. Und deswegen ist der Paulus da so souverän. Für meine Beurteilung, will er sagen, sind Menschen gar nicht zuständig. Allein Gott. Eigentlich eine schöne Souveränität. Aber ist die so erstrebenswert? Also, ein Pfarrer wurde mal von einem Gemeindeglied, mit dem es ein bisschen Konflikt gab, gefragt, Herr Pfarrer, wer ist denn Ihr Chef? Und der Pfarrer hebt den Blick in den Himmel und macht so. Ja, ich will wissen, wer Ihr Chef vor Ort ist, war natürlich die Frage. Aber diese saloppe Geste des Pfarrers lässt ja mehrere Deutungen zu. Entweder sagt da einer mit einer gehörigen Portion Souveränität und Unabhängigkeit von seinen Vorgesetzten, es gibt da eine höhere Macht, vor der ich mich rechtfertigen muss. Oder aber er kann auch sagen, naja, bei all dem, was ich tue, das habe ja nicht ich zu verantworten, sondern der da oben. Und damit entzieht man sich der Verantwortung. Ich habe nie rausgekriegt, wie das bei diesem Pfarrer war, ehrlich gesagt. Weil manche Leute senden ja Doppelsignale. Aber Paulus zumindest, der diesen Verweis nach oben eben auch macht und sagt, Gott allein ist der richtet, der entzieht sich der Verantwortung nicht. Er betont die Verantwortung, beansprucht für sich keine Sonderrechte. Und er fällt vor allen Dingen keine schnellen, vordergründigen Urteile. Er traut Gott allein das richtige Urteil zu. Und da klingt nichts von Angst mit. Ja? Gott allein im Endgericht, da hat ja mancher eine gehörige Portion Angst. Und warum? Das liegt am letzten Satz. Dort heißt es nämlich nicht, jedem wird am Ende von Gott ein Urteil zuteil, so schreibt Paulus nicht, er schreibt, jedem wird von Gott sein Lob zuteil. Also vor dieser Endabrechnung, diesem Endgericht, braucht kein Mensch Angst zu haben. Egal, was er getan hat, er wird sein Lob bekommen. Mal ein größeres, mal ein kleineres, ist klar. Aber ist das nicht ein Unterschied? Wir kennen das doch selber. Wenn man versucht, jemanden zu irgendetwas zu bewegen, zu einer Verhaltensänderung oder ähnlichem, man macht Druck und Strafandrohung und. Kommt man nicht weit. Aber mit einem Lob, mit positiver Verstärkung funktioniert es. Ich habe in meinem Berufsleben an vielen, vielen Schulen gearbeitet und an vielen Schulen immer so den Strafkatalog entdeckt. Wer was falsch macht oder welchen Blödsinn macht, bekommt diese Sanktion. Strafarbeit, Nachsitzen. Und ich war in einer Schule, zwar in Landshut dann, in einem ganz schwierigen Viertel. Die hatten auch einen Katalog. Aber weil sie ganz schwierige Schüler hatte, viele unbegleitete Flüchtlinge damals, und es war schwierig, hatten die einen Positivkatalog. Für jedes Kind, das ein kleines bisschen über seine Normalität und sein normales Verhalten, und wenn es noch so chaotisch war, ins Gute gegangen ist, gab es eine positive Sanktion, gab es ein Lob eben. Und da war in der Aula eine große Tafel und da waren dann die Kinder, die zum Beispiel keine 5 Minuten stillsitzen konnten. Und dann einmal in einer Stunde 10 Minuten stillsitzen konnten, groß mit Bild und einem großen Punkt und einem Lob, die konnten die Stunde drauf 15 Minuten stillsitzen. Und genau das, denke ich, ist es, was uns Paulus vermitteln will. Egal, was wir tun im Rahmen unserer Möglichkeiten, wir brauchen nicht über uns richten zu lassen und über andere zu richten, denn am Ende, weil ja jeder sich nach Kräften auch bemüht, im Rahmen seiner Möglichkeiten, wird uns, wenn denn der Christus kommt, nicht im Kleinen, am Ende des kleinen Advents, wenn wir uns an seine Geburt erinnern, sondern wenn der große Advent kommt, der mit der lila Flagge hier, dann wird jeder von uns sein Lob erhalten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.